So, beginnen wir mit der heutigen Veranstaltung. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und Ihnen bei der Gelegenheit auch noch ein gutes neues Jahr, etwas verspätet, aber doch von Herzen wünschen. Und ich habe jetzt die Freude, Ihnen die Referentin des heutigen Abends vorzustellen. Wir kommen jetzt ja in den historischen Bereich. Wir haben jetzt zwei historische Vorträge. Und der erste, entsprechend ist auch Frau Susanna Schraffstetter, die ich Ihnen jetzt vorstelle, Historikerin. Sie hat Geschichte und Englisch an der Universität München studiert und dort auch ihre Doktorarbeit geschrieben, wurde 1998 in München an der Universität München promoviert. Anschließend war sie für 5 Jahre als Lecturer in German History an der University of Manchester und im Anschluss daran an der University of Glamorgan. Sie ist dann in die USA gegangen und an der University of Nebraska-Lincoln Professorin für Geschichte geworden und hat inzwischen in den USA auch noch einmal gewechselt. Seit 2009 ist sie Professorin für Geschichte an der University of Vermont in Burlington. Im Jahr 2014 war sie auch Visiting Professor an der Universität von Augsburg in Deutschland und war in diesem Jahr auch als Beraterin beim NS-Dokumentationszentrum in München tätig, das ja im letzten Jahr eröffnet worden ist. Die Forschungsschwerpunkte von Frau Schraffstetter spiegeln sich in ihren Publikationen. Sie hat sich zunächst in einem ersten Forschungsschwerpunkt mit internationaler Atompolitik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Aus diesem Kontext stammt die Publikation ihrer Doktorarbeit, Die dritte Atommacht, britische Nichtverbreitungspolitik im Dienst von Staatssicherung und Deutschlandpolitik 1952 bis 68, erschienen beim Oldenburg Verlag 1999. Eine zweite Monographie zu dem Thema hat sie ebenfalls veröffentlicht, die etwas breiter ausgreift, zusammen mit Stephen Twigge, Avoiding Armageddon, The United States, Western Europe and the Struggle for Nuclear Non-Proliferation, 1945 bis 1970. Dieses Buch ist 2004 in New York bei Präger erschienen. Seit den 2000er Jahren beschäftigt sich Frau Schraffstetter auch in ihren Publikationen mit der Geschichte des Nationalsozialismus und auch seiner Nachgeschichte. Sie war Mitarbeiterin in einem internationalen Forschungsteam zur Wiedergutmachung, zur Geschichte der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts. Es ging dabei um deutsche Entschädigungen für NS-Opfer in West- und Osteuropa. Veröffentlicht in einem Band unter dem Titel Grenzen der Wiedergutmachung, herausgegeben von Hans-Günter Hockerts und Claudia Meusel 2006. Ganz aktuell ist auch eine Veröffentlichung aus demselben Themenfeld oder aus einem ähnlichen Themenfeld dann zur NS-Geschichte, The Germans and the Holocaust, Popular Responses to the Persecution and Murder of the Jews. Das hat sie zusammen mit Alan Steinweiss herausgegeben. Und vor etwa einem Monat, ziemlich genau einem Monat, glaube ich, ist die Publikation veröffentlicht worden, die auch der Anlass war, dass wir Frau Schraffstetter hier eingeladen haben. Das ist diese Veröffentlichung, Flucht und Versteck, untergetauchte Juden in München, Verfolgungserfahrung und Nachkriegsalltag. Also eine der ersten Veröffentlichungen, die sich biografisch an die Geschichte der untergetauchten Juden im Dritten Reich annähert und das im Sinne einer Sozialgeschichte der Deportationen interpretiert. Im nationalsozialistischen Deutschland versuchten etwa 10.000 bis 15.000 Juden ihrer Deportation und Ermordung zu entgehen, indem sie mit Hilfe von jüdischen und von nichtjüdischen Verwandten, von Freunden und Bekannten, aber auch von ihnen gänzlich unbekannten Personen ein Leben in der Illegalität wagten. Neben den Helfern der Verfolgten gab es aber auch zahlreiche Deutsche, die versuchten, sich an den flüchtenden Menschen zu bereichern, sie um ihre letzte Habe zu berauben und anschließend zu denunzieren. Der Vortrag, den wir jetzt gleich hören werden, wirft dabei nicht nur ein Schlaglicht auf die Helfer der Untergetauchten, sondern auch auf Erpresser, Betrüger und Wucherer, die sich in diesem Umfeld ebenfalls finden lassen. Wir sind nun gespannt auf den Vortrag und ich freue mich drauf. Vortrag zu dem Thema Flucht vor dem Holocaust, untergetauchte Juden in Deutschland 1941 bis 1945.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich zunächst bei Frau Kuller bedanken für die sehr nette Einführung und natürlich auch für die Einladung. Auch Frau Professor Schäbler sei für die Einladung sehr herzlich gedankt und Herrn Willeke für die Organisation meines Besuches hier im schönen Erfurt. Ihnen alle danke ich fürs Kommen und für Ihr Interesse an diesem Thema. Ist mit Sicherheit der schönste Saal, in dem ich je vorgetragen habe. Unter den Augen von Napoleon, das ist was ganz Besonderes. Bin gespannt, wie es ihm gefällt. Und Ihnen natürlich auch. Gut, ich fange an mit einem Zitat und es stammt von Frau Krell, die Sie hier auf dem Bild sehen, aus ihren Memoiren »Wir rannten um unser Leben«. Zitat: Endlich fängt es an zu dämmern, es raschelt, mein Herz klopft zum Zerspringen, da steht eine dunkle Gestalt vor uns. Mich überfällt ein Zittern, ist es Angst oder Kälte? Ich erkläre Margot schweren Herzens, dass es im Notfall für uns nur eines gäbe, nämlich uns das Leben zu nehmen. Margot ist einverstanden, aber als sie mit leiser Stimme sagt, aber Mutti, ich bin doch noch so jung, hätte ich schreien können. Im Flüsterton zeigt unser Führer auf den in der Ferne liegenden Lichterschein, die Schweiz. Nicht weit von uns entfernt das deutsche Zollhaus, das durch eine Straße vom Schweizer getrennt ist. Dazwischen gibt es nur einen kleinen Streifen Niemandsland. Während das deutsche Grenzhaus im Dunkel liegt, ist das Schweizer hell erleuchtet. Mit einem kurzen Gruß verabschiedet er sich und wir kriechen geduckt über die Furchen des Stoppelfeldes. Ganz unerwartet geht ein Scheinwerfer auf dem Dach des ersten Hauses an. Während er sich langsam dreht, erleuchtet er die Umgebung. Wir liegen wie versteinert auf der Erde und halten den Atem an. Durch Zählen können wir errechnen, wie lange er an ist. Nach der dritten Runde ist es wieder dunkel und wir laufen geduckt dem Zollhaus entgegen. Alle 10 Sekunden wiederholt sich das Schauspiel. Die Scheinwerfer sind nun hinter uns. Wir jagen weiter wie von 1000 Hunden gehetzt, stolpern und fallen, rasen in gebückter Haltung dem Lichterschein entgegen. Als wir uns umdrehen, sehen wir auf eine dunkle Wand. Das war unsere Vergangenheit. Ein Mann kommt uns auf einem Fahrrad entgegen. Seid's wohl Flüchtling? Fragt er neugierig. So beschrieb die Berliner Jüdin Else Krell, wie sie zusammen mit ihrer Tochter Margot im November 1943 in die Schweiz flüchtete. Davor hatten Mutter und Tochter 11 Monate unter falschen Namen versteckt in Berlin gelebt. Sie waren 2 von insgesamt etwa schätzungsweise 10.000 bis 15.000 deutschen Jüdinnen und Juden, die in den Jahren 1941 bis 1945 vor den Deportationen flohen und versuchten in Deutschland in der Illegalität zu überleben oder über die Grenze in die Schweiz zu kommen. In einigen Fällen sieht man eine Kombination von beiden, wie hier in diesem Fall. Nur etwa 5000 dieser Menschen, auch diese Zahl ist nur eine Schätzung, dieser Menschen, die sich selbst oft als U-Boote bezeichneten, überlebten. Und ich möchte Ihnen heute Abend etwas erzählen über Deutsche, die auf der Flucht vor Deportation und Ermordung waren, und über das Verhalten von nichtjüdischen Deutschen angesichts der Deportationen, die in jeder Gemeinde, jeder Stadt beobachtet werden konnten. Sie haben im Rahmen dieser Ringvorlesung bisher viel gehört über Flüchtlinge im aktuellen Bezugsrahmen, soweit ich das Programm richtig verstanden habe. Das Thema, über das ich heute spreche, ist ein sehr spezieller Aspekt und historischer Aspekt natürlich. Und ich möchte daher jetzt auch keine expliziten Vergleiche machen. Aber Sie werden sehen, Sie werden sehr viele Anknüpfungspunkte für die aktuelle Debatte finden. Und wir können das ja dann in der Diskussion selbstverständlich aufgreifen. Gut, ich fange an mit dem Kontext. Die Geschichte der Flucht vor der Deportationen ist natürlich Teil einer größeren Geschichte von Flucht und Verfolgung, nämlich der zwangsweisen, ja der unfreiwilligen Emigration deutscher Juden seit 1933, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, sowie den Fluchtbewegungen aus den von den Nationalsozialisten besetzten Ländern, wie zum Beispiel Polen, Frankreich, den Niederlanden und so weiter. Etwas mehr als die Hälfte der 1933 in Deutschland lebenden Juden, etwa 300.000, wanderte bis 1941 aus, gezwungenermaßen natürlich. Und dieser Prozess, das muss man sich auch vergegenwärtigen, war begleitet von erzwungener Verarmung, von bürokratischer Demütigung, von extremer psychologischer Belastung und oft auch von einer Trennung, einem Auseinanderreißen der Familien. Denken Sie zum Beispiel an die Kindertransporte, mit denen viele Kinder von ihren Eltern getrennt wurden, nach Großbritannien geschickt wurden. Nur wenige Länder nahmen damals vorbehaltlos Flüchtlinge auf. Das war damals nicht anders als heute. Meistens musste man den Nachweis einer finanziellen Bürgschaft bringen, also dass jemand im Aufnahmeland für den Unterhalt dieser Personen bürgte. Man musste einen begehrten Beruf oft haben, um die Chancen zu erhöhen. Man musste idealerweise jung und gesund sein, um auswandern zu können. Vielfach bestanden, also in vielen Ländern gab es Quoten für die Aufnahme von Flüchtlingen. Und so traten viele Deutsche damals die Flucht in zahllose Länder an, in die Vereinigten Staaten, nach Großbritannien, nach Palästina, in die Schweiz, Frankreich, die Niederlande, aber auch in sehr viel exotischere Ziele, zum Beispiel nach Mexiko, in die Dominikanische Republik, nach Shanghai, nach China, nach Japan. Viele dieser Menschen wurden auf der Flucht von den Nationalsozialisten wieder eingeholt, wenn sie zum Beispiel nach Frankreich oder in die Niederlande gingen. Anne Frank ist, denke ich, das beste Beispiel hierfür, dass man sich da einfach auch schon fälschlicherweise in Sicherheit wähnte. Im Oktober 1941, das ist der zweite Punkt hier auf der Folie, erließen die Nationalsozialisten ein Ausreiseverbot für Juden aus Deutschland. Und dieser Punkt markiert in gewisser Weise den Übergang von der forcierten Emigration hin zur Deportation und zur Vernichtung der Juden. Also ab Oktober 1941 war es nicht mehr möglich, legal auszureisen. Und der Fokus in meinem Vortrag heute richtet sich auf diese Personengruppe, die ab Oktober 1941 versuchten, sich den Deportationen zu entziehen, untertauchten, illegal lebten oder versuchten, illegal über die Grenze, meist in die Schweiz, zu gelangen. Diese Menschen unternahmen eine Flucht vor dem sicheren Tod. Für sie, für jeden einzelnen von ihnen, war kein anderes Schicksal vorgesehen. Unterstützt von nichtjüdischen Helfern lebten sie in Wohnungen, in Kellern, in Dachböden, in ausgebombten Häuserruinen, in Laubenkolonien, in Wäldern, auf Friedhöfen, in Booten und in Autos, um nur einige der Orte zu nennen, an denen diese Menschen zeitweise oder für länger Zuflucht suchten. Im Durchschnitt waren etwa 10 Menschen notwendig, um eine Person zu verstecken. Lebensmittelkarten und Essen mussten organisiert werden. Wenn möglich, mussten falsche Papiere besorgt werden. Man konnte Essen nur auf Lebensmittelkarten kaufen. Das heißt, wenn sie nicht gemeldet waren, wenn sie keine Adresse hatten, dann bekamen sie auch keine Lebensmittelkarten. Und damit war die Versorgung sehr, sehr schwierig. Das heißt, es mussten wirklich da auch viele Leute zusammenarbeiten, um entsprechend Nahrung für diese untergetauchten Personen aufzutreiben. Idealerweise besorgte man dann eben auch noch gut gemachte falsche Papiere, wenn das irgendwie möglich war. Die Verstecke sollten regelmäßig gewechselt werden. Auch hier gilt eigentlich Anne Frank so als das typische Beispiel. Diese Familie, die versteckt in dieser Kammer, umsorgt von wenigen Helfern, da viele, viele Monate lang ausharrt, ist das, wie wir uns das Leben im Versteck vorstellen. Hier ist ein ähnlicher Fall. Sophie Meyer, die 1942 in München untertauchte, blieb die ganze Zeit bis Kriegsende in einem einzigen Versteck. Soweit ich weiß, gibt es hier in Thüringen auch so einen Fall, wo eine Familie in Tautenhain also wirklich viele Monate in einem Versteck ausgeharrt hat. Es war aber nicht typisch. Typischer war dieser Fall. Max und Caroline Krakauer tauchten Ende Januar 1943 unter und brachten es im Laufe ihrer Odyssee auf etwa 70 Verstecke insgesamt. In den meisten Fällen war es viel zu gefährlich, lange Zeit in einem Versteck zu bleiben. Das heißt, idealerweise wechselt man die so häufig wie möglich, um die Gefahr der Entdeckung zu minimieren. Ich habe auch Fälle, das sind bis zu 100 Helfer am Verstecken einer einzigen Person beteiligt. Also das war gar nicht selten. Die meisten dieser Hilfs- und Rettungsaktionen fanden in Berlin statt, wo bei Beginn der Deportationen etwa 40% aller noch in Deutschland verbliebenen Juden lebten. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass sich die historische Forschung bisher hauptsächlich mit Berlin beschäftigt hat, auf Berlin konzentriert hat. Ja, das ist mein zweiter Punkt. Ich möchte ein paar Worte zur Historiografie und zu meinem Ansatz sagen hier. Ich habe es gerade schon gesagt, in der Forschung war der Schwerpunkt bisher auf Berlin. Es sind auch einige Regionalstudien zu Städten wie Frankfurt und auch Hamburg erschienen. Es gibt auch Arbeiten zur Grenzregion in die Schweiz, weil ja da natürlich diese versuchten Fluchten ins Ausland stattfanden. Aber es gibt für bestimmte Regionen, auch für Städte zum Beispiel, mit einer großen jüdischen Bevölkerung noch keine Studien. Ich denke jetzt zum Beispiel an Städte wie Wien oder auch Breslau oder auch verschiedene Städte im Ruhr-Rhein-Gebiet. Es gibt zahlreiche Fallstudien, Memoiren, aber sehr wenig an systematischen Untersuchungen zu so Fragen wie zum Beispiel, wie unterscheiden sich die Bedingungen für ein Untertauchen, für eine Flucht von Ort zu Ort? Gibt es da regionale Unterschiede? Welche Fluchtrouten, welche überregionalen Netzwerke gibt es? Solche Dinge. Da wissen wir immer noch nicht so sehr viel. Die untergetauchten Juden und ihre Helfer sind bisher hauptsächlich
im Kontext der Geschichte des Widerstands wahrgenommen. Rettungswiderstand, das ist der Begriff, der sich dafür herausgebildet hat, geprägt hat in Arno Lustiger, selbst Überlebender des Holocausts und auch Historiker. So hat sich in gewisser Weise der Begriff des Rettungswiderstands etabliert und die Literatur zum Thema präsentiert häufig auch einfach individuelle Geschichte von altruistischen Helfern, die nicht selten dann eben als Retter oder auch als stille Helden beziehungsweise unbesungene Helden bezeichnet worden sind. Stille Helden, weil sie in der Nachkriegszeit eigentlich über das, was sie gemacht haben, nicht gesprochen haben, beziehungsweise unbesungene Helden, weil sie auch in der Nachkriegszeit wenig Aufmerksamkeit, wenig Ehrung, wenig Anerkennung erfahren haben. Es waren Leute, die waren der Nachkriegsgesellschaft eher unangenehm, muss man schon sagen. Es gibt dann auch in Berlin die Gedenkstätte Stille Helden. Und ich habe jetzt hier den Text hier von der Webseite auf die Folie kopiert, die eben den Schwerpunkt, wenn Sie den Text lesen, dann sehen Sie es auch auf die Untergetauchten und ihre Helfer legt. Also die Menschen, die wirklich in dieser Situation das Richtige getan hatten und diesen Menschen halfen. Mir selber ist es wichtig, das Thema etwas breiter zu verorten. Ich sehe Flucht und Versteck sehr stark als Teil der Sozialgeschichte der Deportation der deutschen Juden und der Haltung der Bevölkerung zu den Deportationen. Flucht und Versteck, das waren sehr komplexe soziale Prozesse. Die Untergetauchten hatten ja mit einer Fülle von ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Eben nicht nur mit altruistischen Helfern oder Helfern, die politisch motiviert waren, sondern eben auch mit anderen Helfern, die aus ganz unterschiedlichen, zum Teil auch sehr eigennützigen Motiven handelten. Mit Menschen, die spontan kleine Gesten der Solidarität zeigten, mit nichtjüdischen Verwandten, mit stillen Mitwissern, mit kommerziellen Helfern, aber auch mit Denunzianten, mit Erpressern, mit Schleusern, mit Schleppern, mit Dieben, mit Räubern, mit Wucherern und Vergewaltigern. Mit all diesen Menschen hatten sie ja auch zu tun. Und deshalb ist es mir wichtig, das Thema breiter zu verorten. Flucht und Versteck ist auch Teil der Geschichte der sogenannten Arisierung. Und im weitesten Sinn geht es eben um das Verhalten der deutschen Bevölkerung angesichts der Deportationen hier. Nicht nur um Helden und Retter. Ich möchte im Folgenden zwei Themenbereiche näher beleuchten. Das eine ist die Frage, wie unterschieden sich die Bedingungen für Flucht und Versteck regional. Und zweitens will ich Ihnen einen Einblick geben in die Welt der kommerziellen Hilfe, aber auch die Welt der Räuber und Erpresser, die Menschen, für die in Berlin ein eigenes Wort erschaffen wurde, das Wort Judenfledderer. Und wenn Sie darüber nachdenken, sagt der Begriff schon allerhand aus. Das Verb fleddern wird meistens in Verbindung mit Leichen verwendet. Leichenfledderei ist der Ausdruck, der uns wahrscheinlich am geläufigsten ist. Und es sagt vielleicht auch etwas aus über das Wissen um das, was mit diesen Menschen geschah, die man da fledderte. Gut, dann möchte ich zunächst eben was sagen zu den Handlungsoptionen und Strategien im regionalen Vergleich. Und Da gibt es verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Ich habe jetzt ein paar Mal hier aufgelistet, zum Beispiel die Größe einer Stadt, wie viel Anonymität ist da, das Umland, zum Beispiel so geografische Faktoren, auch wie Nähe zur Grenze. Im Ruhr-Rhein-Gebiet sehen Sie zum Beispiel in den Jahren 39, 40 auch relativ starke illegale, eine große Anzahl von illegalen Grenzübertritten, die Niederlande nach Belgien. Dann die Größe der jüdischen Gemeinde spielt auch eine Rolle, wie viele Juden sind 1941 noch in der Stadt, in der Gegend. Die Maßnahmen des lokalen Verfolgungsapparats, also jetzt zum Beispiel die lokalen Gestapo-Behörden, das macht der regional ganz starken Unterschied. Ich will Ihnen bloß ein Beispiel nennen. In Frankfurt zum Beispiel hat die Gestapo Frankfurt eigenmächtig angefangen, Juden in sogenannten Mischehen zu verhaften und zu deportieren, bevor die das eigentlich machen sollten, nämlich schon 1943, eigenmächtig. Damit haben sie in Frankfurt deutlich andere Bedingungen und eine ganz andere Dynamik als in anderen Regionen, wo das so auf diese Weise nicht geschah. Dann ist natürlich der Deportationszeitpunkt bzw. Zeitraum auch wichtig. In bestimmten Städten, Gegenden wurde die Mehrheit der dortigen Juden relativ früh deportiert. In Berlin haben sie eine Situation, wo eine vergleichsweise große Zahl von Juden noch bis Februar, März 1943 in der Stadt ist. Also der Zeitpunkt der Deportation macht einen Unterschied. Alliierte Luftangriffe konnten auch einen Unterschied machen. Zum Beispiel sehen Sie das in Hamburg, wo der große Angriff im Sommer 1943 und das Chaos, die Zerstörung vielen dieser Menschen die Chance gegeben hat, aus der Stadt zu entkommen und als ausgebombt, ohne Papiere, ohne jegliche Habe, vorgeblich dann unterzutauchen. So, diesen regionalen Vergleich möchte ich noch ein bisschen weiter aufdröseln am Beispiel München, Berlin, um zu zeigen, was es doch da für Unterschiede gab und wie sich das in verschiedenen Städten dann darstellte. In Berlin lebten im Oktober 1941 noch etwa 73.000 Juden. Sie lebten dort überwiegend nicht getrennt von der nichtjüdischen Bevölkerung, also noch inmitten der Bevölkerung. In München im Vergleich dazu waren es noch etwa 3.000, also sehr, sehr viel weniger. Und die meisten von ihnen lebten damals schon weitgehend isoliert von der restlichen Bevölkerung in Judenlagern, sogenannten Judenlagern am Rande der Stadt. Ich habe es schon gesagt, in vielen Städten und Regionen wurde die große Mehrheit der Juden vergleichsweise früh deportiert. In München war die zweite große Deportation im April 1942 und damit war dann auch schon ein Großteil der jüdischen Bevölkerung deportiert. In Thüringen zum Beispiel waren die Mehrzahl der Deportationen auch zum Beispiel schon im Herbst 1942 abgeschlossen. In Berlin dagegen gab es Anfang 1943 noch etwa 33.000 Juden. Davon sollten Ende Februar, Anfang März im Rahmen der sogenannten Fabrikaktion die meisten deportiert werden. Also praktisch mehr oder weniger alle, mit wenigen Ausnahmen, die nicht in einer sogenannten Mischehe lebten. Und Als diese Deportationen Ende Februar, Anfang März 1943 stattfanden, versuchte jeder Dritte zu fliehen. Im Februar, März 1943 wissen die meisten, was Umsiedelung in den Osten bedeutet. Im Oktober, November 1941 wussten das oder ahnten das vergleichsweise sehr, sehr wenig Menschen. So, das sind einige dieser Unterschiede. In München sehen Sie, dass diejenigen Personen, die dort untertauchen, die Stadt sehr schnell verlassen. Man geht entweder nach Ober- oder Niederbayern aufs Land. Dort ist die Lebensmittelversorgung besser. Sie sind auch von den Bomben besser geschützt. Sie versuchen, irgendwo auf einem abgelegenen Bauernhof unterzukommen. Wer nicht aufs Land geht, von München aus, geht nach Berlin, so wie zum Beispiel Else Behrendt Rosenfeld, die Sie hier sehen, die im August 1942 vor den Deportationen floh nach Berlin und im April 1944 über die Schweizer Grenze kam. In Berlin bleiben die meisten, die sich in die Illegalität flüchten, in der Stadt. Trotz Gefahr durch alliierte Luftangriffe, trotz Gefahr durch Razzien durch die Gestapo oder die Gefahr, die von diesen sogenannten jüdischen Fahndern, auch Greifer genannt, ausging. Das waren in ihrer Mehrheit waren es untergetauchte Juden, die man gefasst hatte und dann mehr oder weniger erpresst hatte mit dem Angebot, wir stellen sie von der Deportation frei, wenn sie dafür andere untergetauchte Personen, die sie kennen, suchen und verraten und an die Gestapo ausliefern. Und die bekannteste und erfolgreichste dieser sogenannten Greifer oder Greiferinnen war Stella Kübler, die Sie hier in der Mitte sehen, die alleine wahrscheinlich annähernd 100 Personen verraten hat in Berlin. Warum bleiben die meisten in Berlin, im Großraum Berlin, in der Nähe der Stadt? Sie haben dort einen hohen Anonymitätsfaktor, sie haben den Schwarzmarkt, sie haben potenzielle Helfer. In Berlin waren flüchtende Juden zahlreich. Das hieß auch, sie wurden wahrgenommen. Und das hieß auch, dass Strukturen entstanden, um zu helfen. Und es hieß auch, dass Strukturen entstanden, um davon zu profitieren. Widerstandsgruppen fangen an, sich um untergetauchte Juden zu kümmern. Helferkreise organisieren sich, organisieren Unterkünfte, organisieren Fälscher Lebensmittelkarten. Es entsteht ein Schwarzmarkt oder es entsteht auf dem Schwarzmarkt auch eine Nische für so Dinge wie bezahlte Unterkünfte ohne Anmeldung, Lebensmittelkarten, Kleiderkarten, Dokumente, Schleuser, Waffen, alles dieses. Diese Art von kommerziellen Strukturen bilden sich heraus. Else Krell, von der ich in der Einleitung sprach, konnte in Berlin Schleuser finden, die sie gegen Bezahlung an die Schweizer Grenze brachte. Sie hat diese Flucht von Berlin aus organisiert, von Berlin an die Grenze und dann über die Grenze. Das konnten sie in Berlin organisieren. Und in Berlin war es wirklich so, dass sehr viele dieser sogenannten U-Boote abhängig waren von sowohl altruistischen Helfern als auch kommerziellen Helfern, also bezahlter Hilfe. Und das hieß natürlich auch, dass man finanzielle Mittel brauchte, dass man sich das leisten können musste. Lotte Heskel, die auch 1943 untertauchte, schrieb später lakonisch, Zitat, das illegale Leben kostete ungeheuer viel Geld. Zitat Ende. Also Flucht in den meisten Fällen und in welchem Kontext auch immer, war mit hohen Kosten verbunden. In München gab es diese Strukturen nicht, weil kein Bedarf wahrgenommen wurde, weil die Zahl der Flüchtenden schlichtweg zu klein war. Dort benötigte man vor allem gute Freundschaften mit Nichtjuden. Geld spielte dort weniger eine Rolle. Und man musste natürlich auch den Entschluss zum Untertauchen relativ früh fassen, da die Deportationen überwiegend doch deutlich früher stattgefunden haben. Ist vielleicht auch in diesem Zusammenhang interessant als Vergleich, die Fluchtversuche aus München direkt an die Schweizer Grenze. Soweit ich die ermitteln konnte, scheiterten die alle, weil diese Leute ohne Schleuser, ohne diese Schleusernetzwerke, unerfahren, auf eigene Faust an die Grenze versuchten und da irgendwie rüberzukommen. Die sind alle gefasst worden. Insofern sehen Sie hier die Unterschiede. Da möchte ich vielleicht abschließend hier noch einen Unterschied ansprechen, der auch sehr wichtig ist und vielleicht nicht sofort ins Auge sticht. Und das ist der, dass in München, wenn Sie mit Hilfe von Freunden und Bekannten untertauchen, dann bleiben Sie im Wesentlichen im gleichen sozialen Milieu. Sie sind untergebracht bei Menschen, die Sie kennen, die der gleichen sozialen Schicht entstammen. In Berlin finden sehr viele Menschen Hilfeaufnahme in Spielhöllen, in Bordellen, bei Prostituierten, in verwandten Elendsquartieren, in sozialen Schichten, die sie bisher nicht kannten. Und es macht auch in dieser ohnehin schwierigen, extrem schwierigen Situation dazu noch eine soziale Anpassungsleistung erforderlich, die sie so natürlich nicht haben, wenn ihnen Freunde, langjährige Freunde oder Bekannte helfen. Sie tauchen da in Welten ein, von denen sie bis dahin, also ja, keine tatsächliche, keine praktische Erfahrung, keine Berührung, nichts hatten. Also das sind so einige dieser Unterschiede. Und ein Unterschied ist auch eben, dass die breite Wahrnehmung der fliehenden Juden in Berlin dazu führt, dass sehr viele Menschen sich alles Mögliche einfallen lassen, um diese Menschen ihrer letzten Habe zu berauben. Gab es in anderen Städten, also gerade auch in München, schon auch, aber es gab zu sehr viel weniger Möglichkeit, aber man sieht dort auch, dass einige Menschen spontan die Möglichkeiten nutzen, die sich ihnen da bieten. So, das ist der Punkt kommerzielle Hilfe, Ausbeutung und Raub, über den ich jetzt noch sprechen möchte. Das Spektrum ist sehr, sehr breit. Es reicht von bezahlter Hilfe, Ausbeutung von Arbeitskraft über Wucher, Erpressung, sexuelle Ausbeutung, Vergewaltigung, zu Diebstahl, Raub, Erpressung und Raub, gefolgt von Denunziation, damit man eben sicher geht, dass die Leute auch deportiert und ermordet werden. Das geschah sowohl spontan als auch organisiert in relativ großem Maße. Und es ist, glaube ich, einer der Bereiche in diesem gesamten Themenkomplex, der noch nicht wirklich gut untersucht ist. Ludwig Brummer, ein Berliner U-Boot, schrieb später, Zitat, es wurde damals von den sogenannten Judenfreundlichen die Situation derart ausgenutzt, dass sie sich für ihre Menschenfreundlichkeit teuer bezahlen ließen. Zitat Ende. Zimmer und Unterkünfte wurden zu Wucherpreisen vermietet. In einigen Fällen ließen sich die Vermieter eine Kaution im Voraus bezahlen. Dann verwehrte man den Zutritt zur Unterkunft und behielt die Kaution ein. Das war ziemlich beliebt. Auch die Erpressung von jüdischen U-Booten, darüber kann man immer wieder lesen, dass Menschen, die auf welchem Wege auch immer rausgefunden haben, dass da jemand illegal lebt, dass sie dann einfach Schweigegeld verlangen, um mit diesem Wissen nicht zur Gestapo zu gehen. In zahllosen Fällen, unter anderem auch in dem Fall von Ilse Rewald, die Sie hier auf dem Bild sehen, wurden Juden gefälschte Pässe versprochen, ihnen das Geld abgenommen. Die gefälschten Pässe haben sie dann nie gesehen. Ähnliches passierte auch ein paar Jahre vorher schon zum Beispiel mit Visa, dass verschiedene Leute gefälschte Visa fürs Ausland, für verschiedene Staaten angeboten haben. Dann gab es die sogenannten Verwahrier, die anboten, Wertgegenstände aufzubewahren. Das kam sehr, sehr häufig vor, dass man vor der Deportation oder vor dem Untertauchen seine letzte Habe nicht jüdischen Freunden oder Bekannten anvertraute, in der Hoffnung, wenn man dann zurückkommt, dann kann man das dort, das gesicherte Gut dort wieder abholen. Bei diesen Verwahriern gibt es die ehrliche Variante, die tatsächlich, falls diese Menschen überlebten, auf welche Art und Weise auch immer, das Eigentum dann zurückgegeben haben. Und es gab aber auch die andere Variante. Und dazu möchte ich Ihnen noch mal ein Zitat vorlesen aus den Erinnerungen von Marcella Herrmann. Sie haben den Text hier auch auf der Folie. So, Zitat. Ein untergetauchtes Ehepaar hatte einige Koffer mit dem Besten, was ihm an Kleidung und Wäsche verblieb, bei arischen Freunden zu treuen Händen Verwahrung gegeben. In einem dieser Koffer befand sich ein Schirm und im Griff dieses Schirms waren einige kostbare Ringe versteckt. Als das Untertauchen zu lange dauerte und die Ärmsten dem Verhungern nahe waren, klopften sie eines Nachts bei den Freunden an, um den Schirm zu holen. Empört über die Zumutung, sie hätten Judengut bei sich versteckt, jagten die ehemaligen Freunde die nächtlichen Besucher fort. Ähnliche Fälle ereigneten sich öfters. Zur Ehrenrettung der Menschlichkeit sei aber gesagt, dass es mehr als vereinzelte ehrliche Treuhänder gab. Zitat Ende. Marcella Herrmann berichtet hier über den Fall von Bekannten, Menschen, die sie kannte und deren Geschichte sie hier in der Nachkriegszeit dann wiedergibt im Rahmen ihrer Erinnerungen. Und das zeigt uns auch ein Problem, das wir bei dieser Geschichte mit Fragen wie Diebstahl, Raub von jüdischem Eigentum hier haben, nämlich das Quellenproblem. In den meisten Fällen werden diese Menschen deportiert und ermordet und sie haben keinerlei schriftliches Zeugnis über derartige Dinge, die da im Vorfeld der Deportation noch geschehen sind, über den Diebstahl der letzten Habe, über Raub oder über so Dinge wie Erpressung. oder Schwindler, die diesen Menschen vor der Deportation, vor der Denunziation noch Geld abjagen. Das heißt, es ist auch sehr schwierig, diese Fälle zu recherchieren, denn in den meisten Fällen ging die Rechnung auf, die Menschen wurden deportiert, ermordet und es gibt in diesem Sinn kaum schriftliches Zeugnis von dem, was da geschah. Aber in manchen Fällen hat man eben das Zeugnis über die Erinnerung von Bekannten, Freunden, Verwandten. Und in manchen Fällen haben tatsächlich auch einige dieser Menschen überlebt und dann versucht, nach 1945 an ihre Sachen wieder ranzukommen oder diese Menschen anzuzeigen. In einigen wenigen Fällen gibt es das schon. Und dann kann man auch über diese Quellen an die Geschichten kommen. Nochmal zurück zu Else Krell. Ich hatte es Ihnen ja schon gesagt, sie war mit einer Schleusergruppe gegen Bezahlung in die Schweiz gekommen. 9.000 Reichsmark an Juwelen und Bargeld waren den Schleusern nicht genug gewesen. Sie forderten auch noch das letzte Familienandenken, das Else Krell noch hatte, nämlich ihren Verlobungsring. Also diese Flucht wurde teuer bezahlt. Aber gleichzeitig hat natürlich diese teuer bezahlte Hilfe ihr und einigen anderen Menschen wie ihrer Tochter und anderen Personen, die mit diesem Schleuserring in die Schweiz kamen, das Leben gerettet. Es hat eine Weile gedauert, bevor Else Krell sich den Schleusern anvertraute. Sie hatte bis dahin bereits viele schlechte Erfahrungen gemacht. Menschen gaben sich fälschlicherweise als Schleuser aus, davon gab es mehr als genug. Sie war auch vor Bekannten immer wieder gewarnt worden, trau diesen Menschen nicht, das sind Schwindler, sei vorsichtig. Und der folgende Fall zeigt, warum man tatsächlich in dieser Situation sehr vorsichtig sein musste. Eine Gruppe um eine Offiziersgattin bot organisierte Fluchten in die Schweiz an. Sie sammelte von den Interessenten viel Geld ein. Daraufhin wurden sie von ihr denunziert und verhaftet. Die Dame ließ gefälschte Dankesschreiben von Juden, die sie angeblich in die Schweiz gebracht hatte, anfertigen und herumreichen, um Opfer anzulocken. Also Sie sehen, da wird zum Teil auch wirklich ganz erheblich kriminelle Energie aufgewendet. Somit war Flucht vor der Deportation vor allem auch die letzte Phase eines langen und vielschichtigen Prozesses der Arisierung von jüdischem Eigentum. Man erwarb von Juden Eigentum zu einem Spottpreis, plünderte im Zuge der Reichspogromnacht zerstörte Wohnungen, brach die versiegelten Wohnungen der Deportierten auf und räumte sie aus. Man drehte den Verzweifelten gefälschte Visa an, versprach ihnen gegen Bezahlung die Streichung von der Deportationsliste, riss sich ihren letzten Besitz unter den Nagel oder erpresste ganz einfach Schweigegeld. Wir erinnern uns heute gerne an stille Helden und Gerechte unter den Völkern, gerade in der Weihnachtszeit. Ich habe kurz vor Weihnachten noch mein Buch über München in der Münchner Gemeinde, jüdischen Gemeinde, vorgestellt. Und danach kam ein evangelischer Pfarrer auf mich zu und sagte, er hätte gerne ein paar Geschichten aus dem Buch für seine Weihnachtspredigt. Er finde das ein sehr, sehr schönes Thema für eine Weihnachtspredigt über Hilfe aus christlicher Nächstenliebe. Und es ist natürlich ein Thema für Weihnachten, aber gleichzeitig hätte ich ihn auch gerne gefragt, wo standen denn die Vertreter der christlichen Kirchen, wenn es darum ging, diesen Menschen zu helfen. Ja, man kann auch heute fragen, wo stehen sie denn? Diese Menschen, die aus ausschließlich altruistischen Motiven halfen, die gab es natürlich. Und es sind schöne Geschichten von mutigen Menschen. Und sie haben natürlich auch Vorbildfunktion. Sie haben unter ganz, ganz großer Gefahr das Richtige getan. Und das ist eben der Aspekt, unter dem das Thema gerne behandelt wird. Aber die Geschichte ist doch komplexer und umfasst auch Dinge wie kommerzielle Helfer, Wucherer, Erpresser. Auch diese konnten helfen, Leben zu retten. Auch altruistische Helfer konnten anderen Menschen gegenüber eigennützige Ziele verfolgen. In manchen Fällen ist es sehr komplex. Der spontane Wille zur Hilfe verwandelt sich in Angst und in eine anschließende Denunziation. Manchmal eskaliert Streit und eskaliert so weit, dass aus Hilfe Verrat wird. Man kann sich da wirklich, man kann über ganz, ganz viele unterschiedliche, komplexe Konstellationen lesen. Ich komme zum Schluss. Flucht- und Rettungsversuche waren sehr komplexe soziale Prozesse, die im Kontext der breiteren Ausplünderung und Deportation der deutschen Juden zu sehen sind. Wenn man die Interaktionen zwischen Juden und Nichtjuden genauer betrachtet, sieht man eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Reaktionen. Mit dem Satz "Davon haben wir nichts gewusst" haben viele Deutsche jegliches Wissen über das Schicksal der Juden in der Nachkriegszeit von sich gewiesen. Dieses angebliche Nichtwissen ist von der Forschung inzwischen widerlegt worden. Aber dieser gebetsmühlenartig wiederholte Satz, davon haben wir nichts gewusst, war in vielen Fällen nicht nur Zeichen eines schlechten Gewissens über das, was man tatsächlich wusste, sondern auch über das, was man an fremdem Eigentum an sich genommen hatte. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
Vielen Dank für diesen Vortrag, der uns in die zweite Kriegshälfte im Grunde geführt hat, in die zweite Hälfte des Zweiten Weltkriegs, 1941 bis 1945 im Schwerpunkt. Und Susanne, du hast diesen Vergleich zwischen Berlin und München auch gemacht und uns daran auch nochmal die Vielfalt der unterschiedlichen Rahmenbedingungen aufgezeigt. Und ich fand auch sehr eindrücklich die Schilderung der Mischformen von Hilfe und von Motiven für Hilfe, die dabei deutlich geworden ist, die eben von altruistischer Hilfe reichen konnte bis hin zu ganz egoistischen Motiven, Bereicherung, bis hin eben auch zu, du hast es auch erwähnt, sexueller Gewalt, die da auch oft bezeugt ist, in vielen Fällen bezeugt ist. Jetzt möchte ich die Diskussionsrunde aber öffnen und Ihnen die Gelegenheit geben, Rückfragen an die Referentin zu stellen, Kommentare zu dem Thema, Anmerkungen ihrerseits zu geben.
Vielen Dank. Zuerst einmal vielen, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich hätte eine Frage, was Besitz und Überschreibung von Besitz, das heißt Firmen, angeht. Haben Sie dazu auch in irgendeiner Weise Informationen oder Auskünfte bekommen? Denn wir wissen ja auch alle, dass es sehr viele Überschreibungen, Zwangsüberschreibungen, teilweise aber auch freiwillige Überschreibungen gab an arische Personen oder an arische Geschäftspartner, um Geschäfte und Firmen zu erhalten. Und was daraus dann geworden ist, ob inwieweit da sich bereichert wurde oder inwieweit diese Geschäfte oder Firmen erhalten geblieben sind.
Ja, ich sehe das in gewisser Weise als, ja, so eine Entwicklung. Sie haben diesen Prozess der sogenannten Arisierung, das ja schon 1933 anfängt, in dem dass von auswanderungswilligen Personen günstig Wohnungen, Geschäfte und so weiter erworben werden, oft weit unter dem tatsächlichen Wert, dass sich der Druck natürlich noch mit jedem Jahr dann praktisch verstärkt und dass ab 1938 Juden in Deutschland ihre Geschäfte ja eben verkaufen mussten, weit unter Wert. Zum Teil ging das so weit, dass Anwälte, Notare in Konzentrationslagern auftauchten mit dem Stift und den entsprechenden Papieren und dann den Leuten die Unterschrift abnötigten. Wer sich das nicht leisten konnte, ein Haus, ein Geschäft zu erwerben, der hat vielleicht im Zuge des Novemberpogroms 1938 dann die Möglichkeit gehabt, gesehen, zerstörte Wohnungen zu plündern oder, wie ich vorher gesagt habe, auch ja, Wohnungen von Deportierten sind aufgebrochen, ausgeraubt worden. Man hat denen dann den Menschen vor der Deportation zum Teil eben auch noch versprochen, man verwahrt ihre Gegenstände. Da sind dann oft überhaupt keine Vereinbarungen getroffen worden, außer mündliche. Und so setzt sich das fort bis kurz vor Kriegsende mit den letzten Deportationen, die erst im Anfang Januar, Februar 1945 stattfanden und wo immer noch praktisch Zugriff auf das letzte Gut dieser Menschen war. Sie haben dann nach 1945 eben diesen Prozess der sogenannten Rückerstattung von jüdischem Eigentum und da zeigt sich ja dann oft, dass in diesen sehr oft sehr schwierigen Verfahren. In einigen wenigen Fällen war es ja tatsächlich so, dass man sich sehr, sehr freundschaftlich auf so eine Scheinübertragung geeinigt hat, die dann rückgängig gemacht werden musste. Aber in den meisten Fällen war es ja dann tatsächlich so, dass die ehemaligen Eigentümer, die ja auch von dem Geld, das dann gezahlt werden sollte für das Eigentum, praktisch nichts gesehen haben, eben dann um die Rückerstattung kämpfen mussten.
Ja. Selber auch zwei Bemerkungen dazu machen. Also das eine ist, wir haben leider ist Jan Schleusen jetzt nicht da, der über Kunstraub im Dritten Reich forscht. Arisierung auch von Kunstwerken. Dabei in den Forschungen merken wir immer auch, und das spielt ja bei den Themen, wie du es geschildert hast, auch eine ganz große Rolle, diese ganz schwere persönliche Enttäuschung bei den Verfolgten, die guten Freunden Dinge zur Verwahrung geben und denken im Vertrauen auf eine langjährige Freundschaft, sie können sich darauf verlassen. Und dass diese Sachen in guten Händen sind und dass diese Menschen ihnen helfen werden, wenn sie in Notsituationen kommen. Und dass dieses Vertrauen wird da auch zerstört und zerbricht vielfach. Das ist der eine Aspekt, der, glaube ich, sehr wichtig ist oder den man oft beobachten kann. Ein zweiter Aspekt, der die Sache so ganz schwierig macht, finde ich immer, wenn man in diesen Bereich der Rettungshilfe kommt, ist, dass es doch eine ganze Anzahl von Fällen gibt, die in einem solchen Ausbeutungsverhältnis lebend trotzdem und eigentlich nur auf diese Weise, muss man sagen, überlebt haben. Also man kann diese Hilfeleistung nicht ganz absprechen. Also es findet eine wirkliche Lebensrettung statt unter Begleiterscheinung einer unglaublichen Ausbeutung und Eigentums in Bezug auf Eigentum, aber eben auch in anderer Hinsicht. Und das macht diese Geschichte so unglaublich komplex.
Ja, vielen Dank. Ich wollte gern wissen, wie oft Sie bei den Fällen, die Sie jetzt untersucht haben und kennengelernt haben, darauf gestoßen sind, dass es zum einen Folgen für die Helfer gab, dass die vielleicht entdeckt worden sind und Repressalien zu erleiden hatten. Und zum anderen, ob vielleicht in den Memoiren oder Ähnlichem etwas aufgetaucht ist, dass man sich an Freunde gewandt hat und hat um Hilfe gebeten. Und die haben gesagt, ich traue mich das nicht, aber ich werde dich auch nicht verraten. Also dass sie dann nicht direkt geholfen haben, aber zumindest auch nicht geschadet haben.
Ja, die Hilfe ist, also man liest es häufig, dass Menschen zu Freunden gehen, die sich dann einfach nicht trauen. Oder sich dann trauen, aber wirklich furchtbar, furchtbar Angst haben und dass den Betroffenen dann auch wirklich sehr, sehr unangenehm ist, da jetzt auch nur eine oder zwei Nächte zu verbringen. Sie sehen aber auch den umgekehrten Fall. In zwei Fällen gibt es Geschichten, wo Helfer wirklich einen Plan ausgearbeitet haben. So und so machen wir das, so und so verstecken wir dich. Und die Dame hat das abgelehnt. Die hat sich deportieren lassen, weil sie nicht wollte, dass diese Menschen dieses Risiko für sie eingehen. Das zeigt uns umgekehrt auch, wie schwierig es für diejenigen war, die die Hilfe angenommen haben. Wie schwer das psychologisch auf denen lastete, Bekannte, Fremde, Freunde, wen auch immer, in diese schwierige Situation zu bringen. Und das bringt mich zum ersten Teil Ihrer Frage, und das ist, was passierte den Helfern, wenn sie entdeckt wurden? Das war nicht klar geregelt innerhalb des Deutschen Reiches in den besetzten Gebieten. Im Osten war das anders. Da konnten sie davon ausgehen, dass sie mit ihrem Leben dafür bezahlen. Im Deutschen Reich sind ganz unterschiedliche Dinge passiert. Natürlich die Deportation ins Konzentrationslager. Aber in vielen Fällen ist auch weniger passiert. Zum Teil kommen die Leute in Gestapohaft, zum Teil können sie da freigekauft werden, zum Teil gibt es Geldstrafen, zum Teil gibt es auch nur Verwarnungen, zum Teil passiert nichts. Es ist immer auch die Frage, wer ist es, der da gefasst wird und wie man da vorgeht. Wenn Sie jetzt eine alleinstehende Mutter mit drei Söhnen an der Front waren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass weniger passiert ist, größer, als wenn Sie als Kommunist bekannt waren, sage ich jetzt mal so. Das sind so die zwei Extrembeispiele, aber das hing noch von anderen Faktoren auch ab. Und ich denke, es hat auch damit zu tun, dass der Verfolgungsapparat auch nicht unbedingt Aufmerksamkeit auf diese Menschen lenken wollte, der Gesellschaft auch vorenthalten wollte, dass es noch Menschen gab, die zu ihren jüdischen Nachbarn, Freunden, Bekannten hielten und sich diesen Deportationen gemeinsam mit denen widersetzten.
Ja, Frau Schrafschröder, ich habe allerhand Neues gehört durch Ihren Vortrag. Aber zwei Bemerkungen. Erstens, zumindest seit 1935 war klar, dass die Juden in Deutschland keine Zukunft haben. Durch die Nürnberger Gesetze. Das war erstmal die juristische Grundlage. Dann ab 1938, Reichspogromnacht, war es hundertprozentig klar, die Juden also werden aus Deutschland, müssen aus Deutschland raus. Aber Sie nennen ja Thema, also Fluch vor dem Holocaust. Holocaust ist das Allerschlimmste, das war ja die Vergasung der Juden. Ich behaupte mal, kein Jude hat damals gewusst, dass ihm eine Vergasung droht. Vertreibung und Ähnliches und Enteignung, das alles. Aber so etwas war nicht vorstellbar. Und der Begriff Holocaust war ja damals noch gar nicht Bestandteil der politischen Sprache. Meines Wissens ist er erst in den 70er Jahren aufgekommen bei einem amerikanischen Film. Also kein Jude sprach damals von Holocaust. Sie hatten natürlich riesige Angst vor der Deportation, ja, und dass eben Vergasung am Ende stehen wird. Das wussten die nicht. Das ist nur meine erste Bemerkung. Zweitens nur eine Frage. Die Juden, die durch, also die gerettet wurden, durch die stillen Helden, die bekamen nach dem Kriege, zumindest in der sowjetischen Zone, den Status ODF. ODF-Staat, waren Opfer des Faschismus. Und waren irgendwie dann doch ein bisschen besser gestellt als jeder andere Deutsche. Und meine Frage, was geschah denn mit den stillen Helden, die die Juden gerettet haben? Sie sagen, sie haben ein Denkmal irgendwo bekommen. Ja, das ist so eine Kollektivauszeichnung. Da hat noch der stille Held hat noch gar nichts davon. Gab es für diese stillen Helden dann in den einzelnen Zonen, sagen wir mal, eine Ehrung?
Okay, ja. Ich fange vielleicht gleich mit der letzten Frage an. Die gab es aber nur in Berlin. In Berlin gab es eine Ehrungsinitiative Unbesungene Helden, wo man einen Antrag stellen konnte auf Anerkennung. Das war mit einer Auszeichnung verbunden. Das war in den späten 50er, Anfang der 60er Jahre. Ins Leben gerufen hat es der damalige Innensenator von West-Berlin, Joachim Lipschitz, der selber untergetaucht überlebt hat und der eben auch diese Deutschen eben genau würdigen wollte. Und im Rahmen dieser Ehrungsinitiative sind damals etwa 780 Personen ausgezeichnet worden, sofern sie bedürftig waren, gab es auch finanzielle Beihilfe im Rahmen dieser Auszeichnung. Das war die einzige Ehrungsinitiative, die es für die Helfer gab, und auch die ist dann mit dem frühen Tod von Joachim Lipschitz nicht abgeschafft, aber mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Es gibt außer dieser Initiative eben nur die Ehrungsinitiative von Yad Vashem, der Gerechten unter den Völkern, die ja bis heute andauert und in deren Rahmen immer wieder Menschen ausgezeichnet werden, aber das ist keine Auszeichnung, die in irgendeiner Form jetzt finanzielle Mittel vorsieht, sondern eben eine moralische Würdigung dessen, was diese Menschen getan haben. Zu Ihren ersten Bemerkungen. Ja, sicher. 1935, auch 1938 konnte man das natürlich noch nicht erahnen, und viele in Deutschland lebende Juden haben geglaubt, gehofft, dass sich die Situation wieder normalisieren würde, dass sie das praktisch aushalten, überstehen können in Deutschland. Ich denke, das änderte sich doch sehr stark mit dem Pogrom im November 1938. Ab dem Punkt, denke ich, war klar, dass jüdisches Leben in Deutschland nicht mehr möglich war, auch wenn man sich natürlich den Massenmord der Kriegsjahre noch nicht vorstellen konnte. Auch 1941, also im Herbst 1941, Oktober 1941, November 1941, als die Deportationen begannen, haben viele der Deportierten, soweit ich das aus den Zeugnissen gesehen habe, tatsächlich noch geglaubt an eine Umsiedlung in Osten, an schwierige Lebensbedingungen, aber nicht an, aber sie hatten keine Ahnung von dem, was ihnen bevorstand. 1943 sah das dann schon sehr viel anders aus. Da war man sehr, sehr gut informiert über die Morde der Einsatzgruppen, über das, was in den Ghettos im besetzten Polen vor sich ging. Da hatten die wenigsten Menschen noch Illusionen über das, was ihnen bevorstand.
Ja, vielen Dank, Susanna, für diesen fantastischen Vortrag, der wirklich irgendwie so einen kalten Kübel, kalten Eimer Wasser über die Weihnachtsstimmung geworfen hat. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wie ich diese zuhöre, kann ich nicht anders als nachdenken darüber, was wir diesen Herbst und Sommer aus dem Balkan gehört haben, über die vielen armen Leute, die redliches Leben in Syrien geführt haben und die dann alles hinterlassen, weil sie vor die Variante ist sterben und zu sehen, wie die Kinder vor ihnen abgeschlachtet werden, wie die eigene Frau vergewaltigt wird und abgeschlachtet wird. Und sie lassen es alles hinterher und versuchen, es nach Europa zu schaffen. Festung Europa, wir wollen sie nicht reinlassen. Mm. Und wir lesen in unseren Weichenstühlen über die Menschenflederer im Balkan, die für wahnsinniges Geld die Leute versuchen überzubringen, über Leute, die in LKWs umkommen unter schrecklichen Bedingungen. Am Wochenende war in der New York Times ein Artikel über sexuelle Gewalt an den Frauen, über die Schmuggler, die verlangen, dass die Frauen sich ihnen sexuell ergeben und dieses alles. Und daher glaube ich, wir haben hier nicht nur einen Vergleich darunter, was Jan Grabowski für Polen und Holocaust macht und deine Arbeit über München, sondern darüber, wie sich Leute, was in der menschlichen Natur ist, sich zu benehmen und manchmal zu benehmen zu Leuten, die uns ausgeliefert sind. Die Leute, die keinen Ort haben, die hier nicht gehören und wo sie jederzeit sterben können. Mhm. Und irgendwo verstehe ich auch deine Empörung darüber, dass es nicht in Ordnung ist, ihnen nicht zu helfen, beziehungsweise für die Hilfe so viel zu fragen. Und das führt mich irgendwie so vielleicht zu dem Punkt, in jedem Forscher, in jedem Historiker ist die Pionierseele oder die Partisanseele zu sagen, das ist nicht in Ordnung, darüber müssten wir forschen, weil das nicht in Ordnung war, weil das eine ungerechte Vergangenheit ist. Aber darunter ist auch eine analytische Seele, darunter, was macht es an Leuten, nicht einfach zu helfen, was wir irgendwo wissen, wir sollten es tun, sondern dafür etwas zu verlangen?
Ja, dafür ist etwas zu verlangen. Und die Frage ist auch, wie viel dafür zu verlangen und für was zu verlangen. Ich habe es vorher schon gesagt, zum Teil kostete diese Hilfe sehr viel Geld, war aber effektiv. Das heißt, man hat bezahlt und man bekam eine Gegenleistung. Und diese Gegenleistung war das Leben. Viele haben bezahlt und haben nichts bekommen oder schlimmer noch, sind denunziert und deportiert worden. Der Schleuser von Else Krell hat später argumentiert, er hat das Geld genommen, weil die Arbeit nicht ungefährlich war und weil er wollte, dass, falls er verhaftet werden würde, dass seine Familie abgesichert war. Das kann man natürlich auch verstehen. Die andere Frage ist, wie viel Geld braucht man dafür? Und ja, ich habe gesagt auch vorhin, es werden sich in dem Vortrag immer wieder auch Anknüpfungspunkte ergeben. Der eine Anknüpfungspunkt ist für mich sicher der Vergleich oder ja, die Feststellung, dass Flucht meist auch viel Geld kostet. Dass man dabei meist auch damals wie heute Schwindlern zum Opfer fällt. Dass Schleuser viel Geld nehmen. Dass darunter Menschen sind, die einen dann ans Ziel bringen oder auch nicht. Wir haben alle, ich glaube, viel zu viele Bilder gesehen von diesen, ja, Boten kann man sie eigentlich gar nicht nennen, von diesen kaum seetauglichen Booten, die dann irgendwo im Mittelmeer treiben und es oft natürlich nicht ans Ziel schaffen. Wir reden damals wie heute über Aufnahmeländer und Länder, die eben nicht bereit sind, Menschen aufzunehmen. Ich verweise bloß im historischen Zusammenhang auf die Konferenz von Evian Sommer 1938, wo sich die damaligen Staaten oder Repräsentanten der damaligen Staatengemeinschaften in Evian in Frankreich trafen, um das Flüchtlingsproblem zu diskutieren. Und wo ausnahmslos alle Staaten, Repräsentanten aller Staaten gesagt haben, wir sind nicht bereit, unsere Quoten zu erhöhen. Wir nehmen nicht mehr Leute auf. Wir können nicht. Aus allen möglichen Gründen. Es tut uns leid um diese Menschen, aber wir können nicht mehr Leute aufnehmen. Wir haben das in gewisser Weise jetzt wieder. Ich denke, wir finden auch noch weitere Anknüpfungspunkte, aber so viel zum aktuellen Kontext.
Ich wollte da also so historisch eigentlich auch gerade nochmal dran anknüpfen. Also Sie haben ja berichtet von vielen Einzelschicksalen, die dann irgendwie, von Personen, die ins Ausland gegangen sind. Und können Sie vielleicht was dazu sagen, wie so die Biografien dieser Leute, zum Beispiel von Else Krell, weitergeht im Ausland? Also sind das Leute, die irgendwie wieder zurückkommen nach Deutschland, so nach 1945? Und also so speziell, wenn man sich mal die Schweiz anguckt, ist ja auch so ein Land, was nicht gerade, also halt auch sehr antisemitische Tendenzen hat irgendwie zu diesem Zeitpunkt. Also wie ist denn das so mit den, also Leuten, die dann ja illegal dort in dieses Land kommen, wie ist denn die Aufnahmesituation da? Also speziell bei der Schweiz jetzt zum Beispiel.
Ja, Else Krell und ihre Tochter hatten Glück auch in dem Sinn, dass sie von der Schweiz nicht wieder zurückgeschickt wurden nach Deutschland. Das passierte auch in insgesamt seit 1938, also vor allem zwischen 38 und 41, dass man über 20.000 Menschen zurückgeschickt hat. So viel dazu. Dann ist da natürlich, was Sie gerade angesprochen haben, auch die Frage nach den Langzeitfolgen von diesem Leben im Versteck. Wie lebt man damit weiter? Wie gehen diese Biografien weiter? Im Fall von Else Krell war es dann so, dass sie nach Kriegsende zusammen mit ihrer Tochter nach Großbritannien ging. Da lebte ihr Mann und ihr Sohn, denen 1939 noch die Flucht geglückt war. Sie lebten dort in London in sehr, sehr schwierigen Verhältnissen. Die Ehe ist über diese Strapazen, die Trennung, die emotionalen Strapazen zerbrochen. Else Krell war aufgrund der sehr langen Mangelernährung und der extremen Lebenssituation dann sehr, sehr krank, hat auch das englische Klima nicht vertragen, ist zurückgezogen in die Schweiz und schrieb dort 1955 ihre Memoiren. Und sie schrieb, ich kann mich jetzt nur an einen Satz im Zitat erinnern, man hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Sie hat nie mehr wieder zurück ins Leben gefunden. Sie war vereinsamt, sie hat ihre Familie verloren, sie war krank und hat nicht vergessen können, die psychologischen Langzeitfolgen waren in vielen Fällen sehr dramatisch. Oft manifestierte sich das dann auch erst Jahre später. Aber Fälle, in denen Menschen dann alt, krank, vereinsamt und verarmt den Rest ihres Lebens verbringen, habe ich mehr als genug gesehen.
Sie hatten schon erwähnt, die hier.
Wo sind Sie?
Sie hatten schon erwähnt, die Instrumentalisierung von Positivbeispielen. Ich kenne das aus den großen Museen über die NS-Geschichte in Ungarn oder dem Okkupationsmuseum in Lettland, wo diese Positivbeispiele, die vor Ort stattgefunden haben, eben als Begründung dafür herangezogen werden, dass die Bevölkerung sich dem Naziregime nicht angeschlossen hat und sie Widerstand geleistet haben. Also das heißt, heute wird in diesen Ländern noch mit diesen Positivbeispielen Propaganda betrieben und beziehungsweise einfach die geschichtliche Realität auch negiert. Und ich wollte Sie fragen, ob es in Deutschland, also offensichtlich wird das in Deutschland weniger gemacht, aber ob es historisch trotzdem Beispiele dafür gibt, entweder in der BRD oder in der DDR, wie diese Positivbeispiele instrumentalisiert wurden, zweckentfremdet wurden.
Gut, dann kann ich über die noch ein bisschen nachdenken.
Ich habe nur eine kurze Frage. Kennen Sie den Film Schindlers Liste? Ja. Können Sie sich daran erinnern?
Ja.
Wie schätzen Sie diesen Film ein?
Oh, okay. Das sind jetzt noch zwei Toffe. Schindlers Liste hatte in Bezug auf die Thematik eine große Wirkung, natürlich. Da war eine große Identifikationsfigur, eine Figur, mit der sich viele Menschen identifizieren konnten, in die Kinos gelangt. Und er hatte sehr viel Erfolg, nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Deutschland, weil es natürlich auch eine positive deutsche Identifikationsfigur war. Und vor 15 Jahren, wenn ich meine Studierenden gefragt habe, ob sie Schindlers Liste kennen, dann kannten den Film alle. Heute kennen ihn nicht mehr so viele. Also so schnell vergeht die Zeit. Ich weiß auch nicht, wie viele von Ihnen den kennen oder nicht kennen. Ich würde sagen, es gibt an dem Film einige gute Aspekte und einige problematische Aspekte. Lassen Sie mich ein paar gute Aspekte nennen. Ein guter Aspekt, finde ich, ist, dass Schindler ja ein sehr problematischer Held ist. Er hat ja nicht als Mensch Eigenschaften, die man als Tugend versteht. Ja? Er ist ein Spieler, er ist ein Trinker, er ist ein Frauenheld. Er macht natürlich auch krumme Geschäfte und solche Dinge. Aber er tut im richtigen Augenblick das Richtige. Viele Menschen, die sogenannte Sekundärtugenden preisen, Sauberkeit, Pünktlichkeit, Ordentlichkeit und so weiter und ein sehr normales, ordentliches Leben führen, tun im richtigen Moment nicht das Richtige. Ich fand den Film auch gut in dem Sinn, dass er die Korruption und die Unordnung dieses Prozesses zeigte, die Wichtigkeit, auf bestimmte Listen zu kommen, von bestimmten Listen gestrichen zu werden. Alles das, denke ich, war schon gut. Zu den problematischen Aspekten würde ich sagen, er gibt eine vermeintliche Authentizität vor, die er natürlich nicht hat. Er versucht ja irgendwie zu suggerieren, er ist in der Zeit, er spielt tatsächlich in der Zeit. Zu suggerieren, er ist mehr Dokumentation als Film. Das ist natürlich irreführend und auch nicht richtig. Am Ende des Films gehen alle direkt nach Palästina. Dabei singen sie, aber das nur nebenbei, ein Lied, das eigentlich aus den 60er Jahren stammt. Das war natürlich nicht so. Die gehen erstmal nach Hause und gucken, was passiert mit ihren Angehörigen. Wer ist noch da, wer hat überlebt? Die gehen erstmal zurück und schauen. Und daher geht es ihnen erstmal auch nicht so gut. Das sind jetzt spontan ein paar Punkte, die mir einfallen zu dem Film. Ist auch lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Aber er hat natürlich für das Interesse an dieser Thematik eine unglaubliche Wirkung. Und er erlaubt es ja auch, sich mit dieser Person zu identifizieren und sich mit dieser Person gut zu fühlen. Jetzt komme ich zurück auf die andere Frage. Instrumentalisierung von Helfern in der Bundesrepublik. Ja, die gab es schon auch, aber ich würde sagen subtiler. Und in Bezug auf die Gedenkstätte Stille Helden in Berlin würde ich auf jeden Fall sagen, was da passiert, ist gut gemeint und hat keinesfalls diesen Anstrich, sondern versucht wirklich zu vermitteln, wie Zivilcourage funktionieren konnte, wie Freundschaft, Loyalität funktionieren konnte, wie Menschen aus politischen Gründen handelten. Und Sie sehen dort schon auch vereinzelt Beispiele von, ja, den Dingen, die ich jetzt im Wesentlichen besprochen habe, Raubdiebstahl und so weiter. Aber der Fokus ist eben, ja, auf diese vergleichsweise so wenigen Menschen, die wirklich uneingeschränkt und auch ohne was dafür zu verlangen geholfen haben. Zur Instrumentalisierung fällt mir vielleicht folgende Geschichte ein. Da geht es, und das ist noch in der Nachkriegszeit, da geht es um einen deutschen Kommunisten mit dem Namen Ludwig Wöhrl. Der war der Erste, der von der Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern geehrt wurde. Der war in Dachau und in Auschwitz und hat als Funktionshäftling, als nicht-jüdischer Funktionshäftling in Auschwitz jüdische Häftlinge vor der Ermordung bewahrt. Und dieser Ludwig Wöhrl wurde eben dann als Gerechter unter den Völkern geehrt und hat dann auch medial eine gewisse Anerkennung, Aufmerksamkeit in Deutschland erfahren. In München ist er mit der Medaille München leuchtet ausgezeichnet worden. Das ist ja eine moralische Anerkennung, keine finanzielle Anerkennung seiner Leistungen. Man hat ihn gerühmt als außerordentliche Persönlichkeit, als Vorbild, wirklich auch als einen Helden. Was dabei nie erwähnt wurde, war seine kommunistische Vergangenheit und seine kommunistische Aktivität. Und gleichzeitig, als man ihn in der Nachkriegszeit eben noch so gelobt und gerühmt hat, ist er vom Verfassungsschutz beobachtet worden, ob seiner kommunistischen Aktivitäten. Also da sehen Sie zum Beispiel so diese Zweideutigkeiten. Als Held war er gut, als Kommunist nicht.
Ja, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Ich würde gerne analytisch noch eine Trennung vornehmen. Das klingt jetzt hart, aber ich glaube, dass das wichtig ist. Also wir sprechen hier über Flüchtlinge, die vor der Vernichtung flüchten müssen. Also wer nicht aus Deutschland rauskommt und wer es nicht schafft, irgendwie zu überleben, ist dem Tod geweiht.
Punkt. Genau.
Ja, also es ist Flucht vor der absoluten Vernichtung. Bei Kriegsflüchtlingen, und das bringt mich jetzt zu den Parallelen, die zum Balkan und so weiter gezogen wird, sprechen wir von Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Mhm. Die müssen auch fliehen, und das ist auch ganz furchtbar, die müssen auch fliehen, aber die fliehen nicht vor einer direkten Vernichtung. Mhm. Es sei denn, wir reden jetzt über die Jesiden, die dann aber sowieso, also die Gruppe der Jesiden, die auch von diesem sogenannten Islamischen Staat genauso vernichtet worden wäre. Da haben wir eine Parallele, ne? Einfach weil sie Jesiden sind. So, und da haben wir eine Parallele zu den Juden. Aber ansonsten sprechen wir schon von Kriegsflüchtlingen und ich würde da analytisch schon einen Unterschied machen wollen. Mhm. Also moralisch ist es dasselbe. Man muss helfen, wenn man kann. Mhm. Aber analytisch ist es schon ein Unterschied, ne? Oder?
Genau. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das jetzt nochmal betonen. Weil ich habe es in meinem Vortrag genau extra so nochmal formuliert. Das sind Menschen, die fliehen vor dem sicheren Tod. Da war kein anderes Schicksal vorgesehen. Dass wir diesen Punkt eben auch nochmal aufgreifen in der aktuellen Diskussion. Es gibt da diese Unterschiede, natürlich. Und was Sie hier haben, ist ein sehr extremer Spezialfall von Menschen, für die es wirklich kein anderes Schicksal als den Tod gab. Sie haben darauf verwiesen, im aktuellen Bezug gilt es wahrscheinlich auch für einige, so genau wissen wir es wahrscheinlich gar nicht. Viele sind Kriegsflüchtlinge, viele der Menschen, die zu uns kommen, fliehen vor schlechten Lebensbedingungen in der Hoffnung auf ein besseres Leben irgendwo. In Europa sind Teil einer Migrationsgeschichte. Das ist schon richtig. Und da müssen wir und sollten wir differenzieren. Man kann es jetzt aber auch umdrehen und fragen, wenn Menschen so verzweifelt sind, dass sie alles hinter sich lassen, dass sie nur mit dem, was sie haben, bei sich tragen können, sich aufmachen, irgendwohin in der Hoffnung auf ein besseres Leben, dann ist die Situation wahrscheinlich ziemlich schlecht. Dann befinden sie sich wahrscheinlich in einer wirklich für sie aussichtslosen Notlage, wo sie in vielen Fällen wirklich auch kaum Hoffnung auf Zukunft haben. Wer setzt sich sonst in ein Boot, in ein hoffnungslos überfülltes Boot, das so offensichtlich nicht tauglich ist für eine Überfahrt von Afrika nach Italien?
Ja, mit diesen nachdenklichen Gedanken, die wir vielleicht auch, die uns, denke ich, weiter bewegen, die wir auch sicher nochmal diskutieren können und werden in den nächsten, hoffentlich auch in den nächsten Sitzungen, kommen wir zum Schluss. Die Zeit ist auch abgelaufen. Ich möchte mit drei Bemerkungen schließen. Das eine, das erste wäre, es gibt das Buch von Susanna Schrafstetter. Ich stelle es nochmal hierher, es war die Frage aufgetaucht, wie geht es denn weiter 1945? Wie geht es mit den Helfern weiter? Wie geht es mit den Personen weiter, die sich bereichert haben? Wie geht es mit den Opfern weiter? Wie geht es mit den Überlebenden weiter? Das Buch geht weiter. Das Buch endet nicht 1945, sondern geht weit in die Nachkriegszeit und verfolgt die Schicksale dieser Personen eben weiter. Möchtest du da noch?
Ja, nur ganz kurz zu diesem Punkt. Ich habe hier die Ausweisbilder von einer der Betroffenen, Marion V., aus den Jahren 1943 und 1946. Können Sie sich vielleicht mal anschauen. Und ich finde die sehr eindrucksvoll, weil es zeigt, was es mit den Menschen macht.
Der zweite Punkt, den ich gerne noch als Schlussbemerkung erwähnen möchte, ist, dass ich denke, dass uns diese Geschichte einfach an die deutsche Verantwortung auch erinnert und uns mahnt, dass wir uns auch mit unserer eigenen Geschichte auseinandersetzen müssen, uns das auch vor Augen halten müssen, auch als Folie für das Verhalten in der jetzigen Situation. Und die dritte Bemerkung bezieht sich dann auf den nächsten Vortrag, der nämlich nächste Woche sich im Grunde mit der Auseinandersetzung ein Stück weit mit dieser Vergangenheit beschäftigen wird und mit der Asylpolitik und Asylpraxis im Nachkriegsdeutschland. Patrice Poutrous von der Universität Wien wird uns darüber berichten. Und die Art und Weise, wie in Deutschland nach 1945 über Asylfragen verhandelt worden ist, ist ganz wesentlich auch von der Vorgeschichte im Dritten Reich und von den Erfahrungen geprägt gewesen. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Susanna Schrafstetter, danke ich sehr für Ihren Vortrag und die inspirierende Diskussion. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder treffen.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.